Tagesordnungspunkt 32 sowie den Zusatzpunkt 12. Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Eingefrorenes russisches Staatsvermögen der Ukraine vollumfänglich zur Verfügung stellen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Sicherheit stärken, russische Atomgeschäfte in der Brennelementefabrik Lingen unterbinden. Über beide Beschlussempfehlungen werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache haben wir eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich darf die Aussprache eröffnen, und für die SPD-Fraktion hat Johannes Schraps das Wort.
Ja, vielen Dank, verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen in der Ukraine bereiten sich gerade auf den vierten Kriegswinter vor. 4 Jahre, 4 Winter in Folge, in denen Russland immer wieder gezielt Energieinfrastruktur und zivile Wohngegenden angreift, um die ukrainische Zivilbevölkerung zu zermürben. Genau vor diesem Hintergrund müssen wir heute über die Nutzung eingefrorener russischer Vermögen sprechen und über den vorliegenden Antrag der Grünen, der in seiner Zielrichtung, und das will ich hier zu Beginn sehr klar sagen, absolut richtig ist. Die Ukraine braucht unsere ungebrochene Solidarität, sie braucht unsere verlässliche militärische Unterstützung, sie braucht humanitäre Hilfe und sie braucht auch langfristige finanzielle Zusagen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Darum geht's. Russland wird für die verheerenden Schäden dieses Angriffskrieges zahlen müssen. Und auch die Koalitionsfraktionen teilen dieses Ziel selbstverständlich ausdrücklich. Und für die Bundesregierung hat Kanzler Merz zu Beginn dieser Woche nochmals deutlich gemacht, dass die EU Verantwortung übernehmen muss, dass Europa selbst entscheidet, wie wir mit den eingefrorenen Vermögen umgehen. Und deshalb finde ich es sehr begrüßenswert, dass Friedrich Merz heute kurzfristig, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe, noch nach Belgien reist und vielleicht sogar schon auf dem Weg ist, wenn ich das richtig sehe, um dort mit Bart de Wever darüber zu sprechen, wie wir die rechtlich möglichen Wege nutzen können, um zusätzliche Mittel für die Ukraine zu mobilisieren. Und das ist richtig, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Zusätzliche Mittel, das betone ich ausdrücklich, die müssen auch genau das sein. Nämlich zusätzlich. Sie dürfen bisherige Hilfen nicht einfach ersetzen. Und auch deshalb wünschen wir Herrn Bundeskanzler Merz für die Gespräche in Belgien ein gutes Händchen. Aber trotz Übereinstimmung in der Zielrichtung bei diesem Antrag können wir den Antrag der Grünen leider nicht mittragen. Und das will ich natürlich gerne begründen. Ich will das gerne an 2 Punkten machen, denn die EU-Kommission hat ja gerade vorgestern ganz konkrete Vorschläge vorgelegt, um die russischen Vermögen tatsächlich nutzbar zu machen. Und während der Grünen-Antrag, und das wird ja schon aus der Überschrift deutlich, eine vollumfängliche Übertragung der Vermögen fordert, was völkerrechtlich mindestens ungeklärt und damit sehr problematisch ist, zeigt die EU-Kommission in ihrem Vorschlag auf, wie die Nutzung über das Modell eines sogenannten Reparationsdarlehens rechtssicher gestaltet werden könnte. Ein Modell, bei dem die Vermögenswerte eingefroren bleiben und die Ukraine dieses Darlehen nur dann zurückzahlen muss, wenn Russland Reparationen leistet. Ansonsten greifen die eingefrorenen Assets. Und das ermöglicht die Nutzung dieser eingefrorenen Vermögenswerte, kommt aber eben nicht einer direkten Enteignung gleich und berücksichtigt deshalb die Staatenimmunität, die für uns an anderer Stelle auch wichtig ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag, der verlangt leider genau dieses, was ich gerade beschrieben habe, wovor uns mehrere EU-Rechtsdienste, auch internationale Juristinnen und Juristen und nicht zuletzt Belgien ausdrücklich warnen, nämlich vor einer rechtlich angreifbaren Maßnahme, die am Ende die Ukraine sogar schwächen könnte, weil sie vor Gericht scheitert. Und schwächen, das möchten wir die Ukraine auf keinen Fall, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und gerade mit Blick auf Belgien wird ein zweiter zentraler Punkt deutlich, denn dort zeigt sich, wie sehr dieser Antrag von den Grünen die zentrale Rolle dieses Landes und die Notwendigkeit, zu einer gemeinsamen europäischen Lösung zu kommen, leider ignoriert. sind 185 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, die bei Euroclear in Belgien liegen, in einem belgischen Finanzinstitut. Belgien trägt damit ein enormes Haftungs- und Regressrisiko, und das hat es in den vergangenen Wochen ja auch mehrfach deutlich gemacht. Ja, und selbst Bundeskanzler Merz hat das vor einigen Tagen eingeräumt, dass er anstelle der belgischen Regierung ganz ähnlich argumentieren würde. Und deshalb ist es gut, dass wir die Sorgen unseres Nachbarn ernst nehmen und viele Gespräche dazu führen. Wenn wir heute also beschließen würden, was die Grünen fordern, nämlich dass die Bundesregierung vollumfänglich, wie es in dem Antrag heißt, darauf hinwirken soll, dann riskieren wir, dass Belgien blockiert. Wir riskieren, dass der gesamte EU-Kompromiss scheitert, und wir riskieren, dass damit auch die Nutzung der russischen Assets im Rahmen des Kommissionsvorschlags nicht mehr möglich ist. Und das sollten wir nicht riskieren. Ohne Belgien, dem Staat, der die Vermögen hält, wird es ganz real keine Lösung in dieser Situation geben. Der Antrag der Grünen blendet diese politische Realität leider völlig aus, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unterstützen wir den Vorschlag der EU-Kommission ausdrücklich. Denn aus unserer Sicht ermöglicht er erstens die Nutzung der russischen Vermögen im Einklang mit dem Völkerrecht. Er ermöglicht ein Reparationsdarlehen von bis zu 210 Milliarden Euro. Er ermöglicht eine faire Risikoteilung unter allen EU-Mitgliedstaaten. Er ermöglicht zusätzliche Mittel für die Ukraine. Und vielleicht am allerwichtigsten, er setzt ein ganz starkes europäisches Signal an Russland, dass Aggression nicht belohnt wird, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass auf dem anstehenden EU-Gipfel eine Grundsatzentscheidung für die Nutzung der Assets getroffen wird, so wie sie bereits auf dem Gipfel in Kopenhagen Anfang Oktober vorbereitet wurde. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir wollen, dass Russland für seinen Angriffskrieg zahlt. Wir wollen die eingefrorenen Vermögen nutzen, soweit das rechtlich möglich und politisch durchsetzbar ist. Aber wir wollen keinen Antrag, der das juristische Fundament untergräbt, der Belgien isoliert und damit die Lösung insgesamt gefährdet. Deshalb lehnen wir den Antrag der Grünen ab, nicht trotz, sondern gerade wegen unseres fest entschlossenen Engagements für die Ukraine. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion darf ich Kai Gottschalk das Wort erteilen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Zuschauer, ich muss die Rede wieder umstellen, weil Reparationsdarlehen, Chapeau. Ich denke, eine Friedenskonferenz legt fest, wer Reparationen zu zahlen hat, und dass Reparationen meistens in noch schlimmere Eskalationen führen, hat Versailles bestätigt und bewegt, dass sie sich also aus der Geschichte nicht lernen, hier so äußern, zeigt Naivität oder Kalkül, Herr Straps. Ihr Antrag von den Grünen, da muss ich sagen, Naivität, Dummheit, was ist es? Die vollumfängliche Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen stellt eine geeignete Maßnahme dar, ich zitiere, die politisch und moralisch geboten ist. Meine Damen und Herren, wer Moral über das Recht stellt, der bedient das Ende des Rechtsstaats, meine Damen und Herren. Und wir als AfD sind Rechtsstaatspartei und bleiben auf dem Boden des Rechtsstaates. Ich komme immer mehr zum Schluss, dass Bündnis Grün das größte innen- und auch außenpolitische Risiko für Deutschland sind mit diesem Antrag, meine Damen und Herren. Mit der Gründung einer friedensbewegten Partei hat das allemal nichts mehr zu tun. Sie sind Kriegspartei, Sie sind Kriegslichtern, meine Damen und Herren von den Grünen. Das muss man Ihnen einfach mal in dieser Offenheit sagen. Und selbst wenn man nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Rechtsstaat steht, was die Grünen mit diesem Antrag zeigen, da muss man sagen, wer Ideologie zum Dogma erhebt, der fehlt auch meistens, da fehlt dann auch die Rationalität bei der Entscheidungsfindung. Auch das haben Sie völlig daneben gesetzt. Zweitens, die EU hat das, was Sie beantragen, doch längst aufgegriffen. Das hat der Kollege Straps hier eben erwähnt. Und sie hat das getan, was man eigentlich auch von Ihnen hätte im Minimum als Ex-Regierungspartei erwarten können. Nämlich erstens prüfen, ob die Maßnahmen einem verfassungskonformen, legitimen Zweck verfolgen, der im deutschen, ja, merken Sie sich das Wort von den Grünen, im deutschen Interesse steht. Und das tut er absolut nicht, meine Damen und Herren. Zweitens ob zu prüfen, ob die Konfiskation des russischen Staatsvermögens nicht doch eine Verletzung der Staatenimmunität sein könnte. Drittens prüfen, ob die Maßnahmen die am wenigsten eingriffsintensive Option ist. Und viertens vielleicht mal prüfen, welche Außenwirkung russische Retorsionsmaßnahmen haben könnten. Meine Damen und Herren, das hätte Sie doch interessieren müssen. Aber mitnichten, das kann man Ihrem Antrag leider nicht entnehmen. Und kommen wir zum anderen Punkt. Wenn wir uns mal um deutsche Ansichten und deutsche Dinge eben entsprechend bemühen. Erstens, haben Sie überhaupt kalkuliert die Risiken einer nachfolgenden Eskalation oder dauerhaften Entfremdung mit Russland? Russland wird auch in den nächsten 100 und 200 Jahren unser Nachbar bleiben, und wir sollten alles daran setzen, gute Beziehungen zu Russland wieder aufzubauen. Zweitens, auch ein Wort, was links ja überhaupt aus dem Fokus verloren hat, die Konsequenzen für die deutsche Souveränität. Die Energieversorgung und Wirtschaft blenden Sie einfach aus. Natürlich mit Recht, denn Sie sind mit Ihrer Politik für die Wirtschaftskrise in Deutschland und die Arbeitslosigkeit verantwortlich. Niemand anders. Dort sitzen die Schuldigen. Und viertens, das Vertrauen in den Euro wäre dahin. Die Gelder flössen ab. Die Folgen für den Status des Euros und das aus dem Munde einer Euro-Kritischen und eines Euro-Gegners wären für unsere Währung und die vielen Menschen, die drin gespart haben, unklar. Ist Ihnen das eigentlich alles egal geworden? Deutsche Interessen müssten bei der Entscheidung des Parlaments an erster Stelle stehen. Es geht, wie immer, auch Herr Merz, wenn er jetzt nach Belgien fährt, um den Widerstand der Belgier zu brechen, nicht mehr um deutsche Interessen. Und da, finde ich, sollten Sie sich allesamt links im Parlament schämen, meine Damen und Herren. Bei diesem sogenannten Deal gibt es für Deutschland nichts zu gewinnen. Und nochmals, wir werden niemals Moral über das Gesetz stellen. Daher lehnen wir jeglichen Zugriff auf das russische Staatsvermögen und das Vermögen privater russischer Sparer ab, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Ich komme noch mal zurück auf den Tagesordnungspunkt 29 und darf auf die namentliche Abstimmung hinweisen. Die Zeit, die noch besteht, bis 14.27 Uhr, bitte ich zu nutzen, dass diejenigen, die noch nicht ihre Stimme abgegeben haben, sich aufmachen. Und jetzt darf ich aufrufen für die CDU-CSU-Fraktion Philipp Hoffmann.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über die Unterstützung der Ukraine sprechen, dann geht es um die Stärkung unseres Partners, aber auch um unsere eigene Sicherheit und die Werte, die wir als Deutschland und die wir als Europäische Union stehen. Es geht um die Menschen, die ihre Heimat verteidigen, um Familien, die ums Überleben kämpfen und um die Frage, wie Europa auf Aggression und Völkerrechtsbruch reagiert. Ein Thema, das für die Sicherheit unseres Kontinents und für unsere Sicherheit hier vor Ort von zentraler Bedeutung ist. Denn eins ist klar, wir müssen die Ukraine entschlossen weiter unterstützen aus Gründen der Solidarität und aus unseren eigenen deutschen und europäischen Sicherheitsinteressen. Ein Erfolg für Russland in der Ukraine wäre ein fatales Signal für das Baltikum, für unsere Partner an der NATO-Ostflanke und für die gesamte europäische Sicherheitsordnung. Deshalb müssen wir deutlich machen, ein Völkerrechtsbruch hat Folgen, auch finanzielle Folgen. Wer einen Angriffskrieg führt, wer Städte zerstört, Infrastruktur vernichtet und Millionen Menschen vertreibt, kann nicht erwarten, dass Europa am Ende die Rechnung dafür zahlt. Gleichzeitig haben wir eine Verantwortung. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung materiell, wirtschaftlich und finanziell. Und wir leisten diese Unterstützung. Was wir jedoch nicht können, nicht wollen und was wir als Deutschland nicht mittragen werden, sind neue gemeinsame europäische Schulden. Denn wir tragen Verantwortung für die Finanzen unseres Landes. Und deshalb bleibt klar, Eurobonds wird es mit uns nicht geben. Umso wichtiger ist ein Ansatz, der die Ukraine stärkt, ohne neue gemeinsame Schulden zu schaffen. Und deswegen ist der Vorschlag des Bundeskanzlers ein kluger Weg. Denn wie der Kanzler diese Woche betont hat, wenn wir diesen Weg gehen, senden wir damit eben kein Signal für Verlängerung des Krieges, sondern ein Signal zur Beendigung. Das bedeutet konkret, die Ukraine erhält einen Kredit, der durch die eingefrorenen russischen Vermögenswerte abgesichert ist. Dieser wird später mit Reparationszahlen Russlands verrechnet. Und am wichtigsten, damit können wir die Ukraine militärisch und finanziell unterstützen. Deswegen sage ich ausdrücklich und bin froh, dass die Grünen diese Linie des Bundeskanzlers auch unterstützen. Gut, dass wir in der demokratischen Mitte des Hauses ein klares Signal für die Verhandlungen in Brüssel senden. Es muss aber auch klar sein, wir brauchen eine europäische Einigung und einen europäischen Weg, und erst dann können wir mit der G7 sprechen. Und natürlich freuen wir uns, wenn unsere Partner diesen Weg am Ende auch gehen. Kanada und Großbritannien haben das bereits signalisiert. Was aber am Antrag der Grünen falsch ist, ist die Priorisierung. Denn militärische Unterstützung und der Schutz der kritischen Infrastruktur müssen weiterhin an allererster Stelle stehen. Das entscheidet über die Verteidigungsfähigkeit des Landes und damit auch über die Sicherheit Europas. Deswegen sagen wir klar, zuerst militärische Handlungsfähigkeit, dann Infrastruktur, dann der umfassende Wiederaufbau. Aus diesen Gründen lehnen wir den Antrag ab. Und zu der Frage, ob das alles schnell genug geht. Die EU-Kommission hat jetzt vorgestern die Vorschläge vorgelegt. Der Kanzler ist unterwegs nach Brüssel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir verteidigen unsere europäische Sicherheitsordnung und wir senden ein klares Signal nach Moskau. Dieser Angriffskrieg wird teuer und er darf sich für Russland nicht lohnen. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Robin Wagener das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute wurden hier im Haus schon ziemlich schwierige Entscheidungen getroffen, Gewissensentscheidungen, die über den Tag hinausreichen. In der Rentenpolitik hat diese Koalition sehr hart mit sich gerungen. Und bei der Wehrpflicht hatten wir ein Spannungsfeld zwischen der notwendigen Verteidigungsfähigkeit und Generationengerechtigkeit, das viele umgetrieben hat. Junge Menschen fragen sich, warum sie für die verfehlte Russlandpolitik der vergangenen Jahre gerade stehen sollen. Eine naive Politik, die für Gas und Öl Milliarden an Putin zahlte und damit diesen Angriffskrieg überhaupt erst ermöglichte. Und jetzt sind es diese jungen Menschen, die bei Corona oft übersehen wurden, an deren Bildung gespart wird, deren Rente unsicher ist, die mit den krassen Folgen des Klimawandels alleine gelassen werden sollen. Es sind auch diese jungen Menschen, die den Karren der Russlandpolitik von Schwarz und Rot aus dem Dreck ziehen sollen. Und warum, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich das? Ich sage das, weil wir dieser Jugend so viel abverlangen und es bei ihnen immer noch nicht die Entschlossenheit gibt, das Notwendige zu tun, um für Frieden und Sicherheit in Europa, auch für diese Generation zu sorgen, eine Zukunft in Freiheit, Würde, Frieden und Sicherheit zu ermöglichen. Ich sage das, weil die russischen Bomben, Raketen und Drohnen auf die Ukraine leider viel zu oft nur noch Schulterzucken hervorrufen. Ich sage das, weil die Moskau-Connection aus SPD und CDU in Geheimgesprächen sich einem Regime an den Hals wirft, das außer Gas, Gewalt und Geldwäsche nicht viel zu bieten hat. Diese Naivität ist kostspielig. Ich sage das, weil die Linke nicht nur jede Form von Wehrdienst und Verantwortung an der Stelle ablehnt, sondern auch die Realität verweigert. Und ich sage das ganz besonders in Richtung der AfD, die russische Oligarchen mehr schützen will als unsere Heimat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es kann nicht sein, dass russisches Vermögen in Europa mehr geschützt ist als die Menschen in der Ukraine. Seit 1381 Tagen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine liegen Putins Kriegsmilliarden noch immer sicher auf europäischen Konten. Sie müssten längst zum Schutz der Ukraine eingesetzt werden, zum Schutz von Wasser, von Strom, von Licht, zum Schutz von Krankenhäusern, von Schulen, von Wohnhäusern, für den Schutz von Menschen. Herr Bundeskanzler, wir müssen jetzt handeln. Ich bitte Sie, überzeugen Sie die europäischen Partner, an dieses russische Geld ranzugehen für die Ukraine. Denn das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das als Grüner sagt, aber Kanzler Friedrich Merz hat absolut recht. Und ich möchte ihn zitieren. Es liegt in unserer Hand, nicht nur die Ukraine zu stärken, sondern auch ein unmissverständliches Signal an Moskau zu senden, dass eine Fortsetzung dieses Angriffskriegs sinnlos ist. Das ist ein Signal nicht nur gegen die Verlängerung des Krieges, sondern zu seiner Beendigung. Unser Antrag schützt diese Regierung, stützt diesen Kanzler. Wir geben ihnen Rückenwind zur Nutzung der Putin-Milliarden. Wir wollen damit die Kriegskassen von Putin leeren und die Menschen in der Ukraine schützen und damit auch uns. Und darum verzichten Sie auf die üblichen Spielchen. Stimmen Sie dem Antrag zu. Lassen Sie uns gemeinsam ein starkes Signal von hier in Richtung Moskau, in Richtung Washington, aber auch für den Kanzler in Richtung Brüssel senden und ihm den notwendigen Rückenwind für alle schwierigen Verhandlungen bieten, die er jetzt in unserem Interesse führen soll. Und noch viel wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, jenseits der Abstimmung, die jetzt gleich ansteht. Lassen Sie uns gemeinsam keinen Zweifel daran lassen, dass wir zusammen an der Seite des Bundeskanzlers in dieser wichtigen Frage stehen. Nicht nur heute, sondern in allen folgenden Entscheidungen, die noch kommen müssen. Russland muss für seinen Terror bezahlen. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zurück auf den Tagesordnungspunkt 29. Ist noch ein Mitglied im Haus anwesend, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen dann später bekannt gegeben. Ich darf für die Fraktion Die Linke Isabel Vandré das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Abgeordnete, das Allerwichtigste zuerst. Die Einfrierung der russischen Staatsvermögen war vollkommen richtig. Putin darf nicht an das Geld kommen, weil es ihn stärkt und seinen brutalen Angriffskrieg verlängert. Das geht zulasten beider Zivilbevölkerung sowie der Zukunft der Ukraine, und das müssen wir verhindern. Neben dem russischen Staatsvermögen müssen wir aber ehrlicherweise auch die Vermögenswerte russischer Oligarchen endlich in den Blick nehmen. Denn noch immer fehlt ein europaweites Immobilienregister, vom Deutschen ganz zu schweigen. Wer allerdings Kriegsprofiteure treffen will, muss auch privates Vermögen systematisch erfassen, offenlegen und einfrieren. Ohne diese Maßnahmen entsteht ein Sanktionsregime, das unvollständig, ungerecht und inaktiv bleibt. Das würde übrigens auch gegen Finanzkriminalität helfen. Und ja, natürlich ist es vollkommen richtig, dass das eingefrorene russische Staatsvermögen zum Zweck der Reparations- und Entschädigungszahlungen genutzt werden soll. Offen ist jedoch nach wie vor die Frage, welche Institution soll die Vermögenswerte eigentlich wann und zu welchen Konditionen ausschütten. Bisher haben wir lediglich einen Kommissionsvorschlag, aber noch kein geeintes europäisches Vorgehen. Und diese offene Frage hat mindestens drei Dimensionen. Erstens eine außenpolitische, eine finanzpolitische und drittens eine juristische. Beginnen wir mit der außenpolitischen. Wir haben hier gestern bereits über den Verlauf des Krieges diskutiert. Was mir allerdings in der Debatte vollkommen fehlt, ist die sich abzeichnende humanitäre Notlage, vor der die Ukraine steht. Zerstörte Energieinfrastruktur, löchrige Flugabwehr, massive Strom- und Heizungsausfälle, Versorgungsengpässe. All das wird die Lage der Zivilbevölkerung dramatisch verschlechtern. Dabei dürfen wir nicht zuschauen. Das muss verhindert werden. Wenn wir jedoch über die Frage diskutieren, wie der Krieg in der Ukraine schnellstmöglich beendet werden und ob die Auszahlung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen dabei unterstützen kann, dürfen wir die derzeit diskutierten Friedenspläne von Trump nicht außer Acht lassen. Tatsächlich verfolgt Trump offenbar den Plan, dass Russland sogar einen Teil der Gelder zurückerhalten soll. Außerdem droht Russland mit der Beschlagnahmung von 263 Milliarden westlicher Assets in Russland. Damit bleibt vollkommen offen, welche außenpolitische Wirkung diese Maßnahmen tatsächlich entfalten würden. Kommen wir zur finanzpolitischen Dimension. Darüber haben wir bereits gesprochen. Der belgische Finanzpremierminister Bart De Wever hat in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass der belgische Staat die Haftungsrisiken weder allein tragen kann noch möchte. Wir finden, ein gemeinsam getragenes Agieren der Mitgliedstaaten der EU muss auch eine gemeinsame Verantwortungsübernahme zur Folge haben, auch in diesem Fall. Und tatsächlich vollkommen ausgeblendet wird bisher die Frage des Schuldenschnitts. Die Ukraine steht mit 60-70% Auslandsschuldenquote bei einem Bruttoinlandsprodukt von nur 180 Milliarden US-Dollar schon heute am Limit. Das heißt, wir brauchen einen Schuldenschnitt, um überhaupt ein tragfähiges Wiederaufbaukonzept zu entwickeln. Und kommen wir zur juristischen Dimension. Ihr Antrag fordert Schritte, die juristisch ungeklärt und politisch schwer umsetzbar sind. Und deswegen können wir uns bei diesem Antrag nur enthalten. Kollegin.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Florian Dorn das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, jetzt im Februar nächsten Jahres wird der Angriffskrieg von Russland auf das Staatsgebiet der Ukraine seit 4 Jahren andauern. 4 Jahre, in denen das russische Regime Tag für Tag unschuldige Zivilisten bombardiert, schlimmste Kriegsverbrechen begeht und das Völkerrecht mit Füßen tritt. Nach der russischen Invasion im Frühjahr 2022 haben wir in der Europäischen Union konsequent reagiert und seither 19 Sanktionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht. Aber wir wissen auch, trotz der wirtschaftlichen Sanktionen und der Schwächung der russischen Wirtschaft ist die Kriegskasse Russlands leider weiterhin gefüllt. Das russische Regime ist auf Kriegswirtschaft umgestiegen. Russland gibt dafür je nach Quelle bereits bis zu 1/3 ihres Staatshaushalts aus. Es werden Ressourcen umgesteuert, zivile Sektoren heruntergefahren, um die Rüstungsproduktion zu steigern und gleichzeitig die Wirtschaftskraft zu halten. Die langfristigen Folgen werden Russland in der Wirtschaft wohl erst mit der Zeit einholen. Und gleichzeitig stopft Moskau seine fiskalischen Löcher mit Mitteln, beispielsweise aus Russlands National Welfare Fund. Dieser Staatsfonds war zu Beginn des Krieges noch mit über 200 Milliarden US-Dollar ausgestattet. Heute ist er um 1/3 geschrumpft, aber immer noch ein zentraler Baustein, um Defizite durch die hohen Kriegskosten zu stemmen. Und seit 4 Jahren erleben wir außerdem immer wieder das gleiche Muster: Scheinverhandlungen, angebliche Gesprächsbereitschaft, aber keine echten Zugeständnisse. Russland zeigt keinerlei ernsthafte Kompromissbereitschaft. Wenn aber Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen und Sanktionen bisher nur beschränkt wirksam sind, dann müssen wir, meine Damen und Herren, den Preis für diesen völkerrechtswidrigen Krieg für Russland weiter erhöhen. Und genau darum geht es in der Debatte heute. Und an dieser Stelle ist es doch sehr begrüßenswert, dass hier die demokratischen Parteien in diesem Haus das gleiche Ziel teilen. Einerseits nämlich die Ukraine langfristig zu befähigen und finanziell zu stützen. Und dazu haben wir natürlich auch in der Vergangenheit schon der Ukraine gemeinsam auch mit europäischen Partnern finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfen, militärisches Gerät in hoher zweistelliger Milliardenhöhe in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt. Zum anderen geht es aber auch darum, Russland für diesen Krieg natürlich spürbar zahlen zu lassen und dafür die russischen Vermögen heranzuziehen. Nach Kriegsbeginn haben die G7-Staaten Vermögen der russischen Zentralbanken in Höhe von knapp 260 Milliarden Euro eingefroren. Davon liegen allein 80% innerhalb der Europäischen Union. Und der heute vorliegende Antrag der Grünen fordert sofort die große globale Lösung, eine umfassende G7-Regelung zur Nutzung der gesamten eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Wir wissen aber auch, eine G7-Einigung ist politisch und rechtlich durchaus komplex. Sie braucht nämlich Zeit und Einstimmigkeit. Und sie ist auch von innenpolitischen Entwicklungen und der Stimmung vielleicht einzelner Staatschefs wie in den USA abhängig. Wir brauchen aber sofort für die Ukraine eine standhafte und planbare Unterstützung. Und gleichzeitig ist eine langatmige milliardenhohe Unterstützung für die Ukraine auch ein ernstzunehmender Faktor für Russland. Putin hofft natürlich darauf, dass die westliche Unterstützung abnimmt, wenn der Krieg nur lang genug führt. Und da müssen wir dagegenhalten. Meine Damen und Herren, statt auf eine globale Lösung mit der G7 zu hoffen, wie jetzt auch im Antrag gefordert, sollten wir das europäische Potenzial schnell nutzen, aber nicht mit EU-Krediten. Wir unterstützen vielmehr den Weg einer rechtssicheren EU-Lösung, die die Ukraine schnell handlungsfähig hält. Und ich finde, die EU-Kommission hat hier eine schnelle und effektive Lösung am Mittwoch vorgeschlagen, nämlich die Ukraine allein jetzt für 2026 und 2027 Reparationsdarlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Und dafür genau setzt sich auch die Bundesregierung gerade intensiv ein, wie die heutige Reise unseres Bundeskanzlers nach Belgien auch zeigt, um über die eingefrorenen Vermögen zu sprechen. Deshalb sagen wir, am effektivsten und am schnellsten umsetzbar ist die EU-Lösung, die bereits 80% der russischen Zentralbankreserven aller G7-Länder umfasst. Europa ist auch in der Verantwortung. Hier wütet der Krieg. Wir haben bereits rechtliche Rahmenbedingungen gemeinsam für Sanktionspakete abgestimmt. Wir tragen auch hier dann die Hauptlast für die humanitäre Hilfe. der militärischen Unterstützung und perspektivisch für diesen Wiederaufbau. Eine starke und schnelle europäische Lösung, meine Damen und Herren, schließt auch eine spätere G7-Regelung nicht aus. Aber Ihr Antrag könnte die aktuellen Bestrebungen auf EU-Ebene erschweren. Daher lehnen wir zum aktuellen Zeitpunkt Ihren Antrag ab. Vielen Dank.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir für die AfD-Fraktion Stefan Keuter.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Union hat hier gestern in der Aktuellen Stunde zum Thema Ukraine die Maske fallen lassen. Sie hat nämlich eingestanden, dass es zu dem Griff auf das russische Vermögen keinen Plan B gibt. Dieser Vorschlag ist juristisch fragwürdig, ökonomisch brandgefährlich und ein direkter Angriff auf die deutschen Interessen. Schauen wir uns den Rechtsrahmen an. Geltendes Völkerrecht ist, dass Staatsvermögen im Ausland besonders geschützt sind. Renommierte Völkerrechtsexperten sagen, eine solche Enteignung kennt keinen Präzedenzfall und wäre ein Bruch mit den Prinzipien des internationalen Rechts. Wirtschaftliche Risiken sollten wir uns auch anschauen. Die belgische Wertpapierverwahrstelle Euroclear, die bereits jetzt rund 183 Milliarden Euro russischen Vermögens verwahrt, hat die EU-Kommission eindringlich gewarnt. Eine solche Maßnahme würde die Stabilität der europäischen Finanzmärkte gefährden, die Spreads europäischer Staatsanleihen erhöhen und die Kreditkosten für alle Mitgliedstaaten noch weiter nach oben treiben. Das bedeutet höhere Zinsen, weniger Investitionsspielraum, eine zusätzliche Belastung unserer überhin schon überschuldeten Haushalte. Folgen für die deutschen Unternehmen sind auch nicht zu missachten. Wir haben Unternehmen, die nach wie vor in Russland investiert sind, dort Geschäfte machen, Metro, Knauf, Hochland, um nur einige zu nennen, mit Milliardenbeträgen. Ihnen drohen Gegenmaßnahmen, Enteignungen. Davor haben wir die deutsche Wirtschaft zu schützen, meine Damen und Herren. Wollen wir wirklich die Grundprinzipien von Eigentum und Rechtsstaatlichkeit opfern, um kurzfristig politische Ziele zu setzen, die aber nur deutschen Interessen zuwiderlaufen? Neben uns gibt es weitere seriöse Stimmen von der belgischen Regierung über Euroclear bis hin zu namenhaften Völkerrechtsexperten, die eindringlich vor diesem Schritt warnen. Ich sage Ihnen, wer heute den Rechtsstaat beugt, um vermeintlich Gutes zu tun, wird morgen erleben, dass niemand mehr Vertrauen in unsere Institutionen, unsere Märkte hat. Wir brauchen eine Politik, die auf Diplomatie, Verhandlungen und Rechtsstaatlichkeit setzt, nicht auf grüne Forderungen nach Enteignung und Eskalation. Bereits diese Debatte hier und heute ist Gift für unsere Finanzplätze, die von Vertrauen, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit leben. Aus meiner Zeit bei der Deutschen Bank kenne ich noch den Spruch, Geld ist scheuer als ein Reh und schneller als ein Windhund. Wir müssen aufpassen, dass Vermögen aus den europäischen Märkten nicht abfließen, dass wir Investoren, internationalen Investoren gegenüber verlässlicher Partner bleiben. Und wenn ich solche Hirngespinste höre, wie Reparationsdarlehen, das ist genauso eine Augenwischerei wie Sondervermögen, was überhaupt gar nichts ist. Sie glauben doch nicht wirklich, wenn es zu einem Ende des Sterbens in der Ukraine kommt, dass es hier eine Rückzahlung dieser Darlehen geben würde. Das sind Ihre Hirngespinste. Hiervon bitte ich Sie dringend Abstand zu nehmen. Fassen Sie kein fremdes Geld an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf das Abstimmergebnis zum Tagesordnungspunkt 29 vortragen über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung und Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam. Drucksachen 21780 und 21379. Abgegebene Stimmen 590. Mit Ja haben gestimmt 457, mit Nein haben gestimmt 130, Enthaltungen gab es 3. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Wir kommen zu den Abstimmungen der Tagesordnungspunkte. Tagesordnungspunkt 32. Der Finanzausschuss empfiehlt mit seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 3084 die Ablehnung des Antrags der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 572 mit dem Titel Eingefrorenes russisches Staatsvermögen der Ukraine vollumfänglich zur Verfügung stellen. Zusatzpunkt 12. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 3103 die Ablehnung des Antrages der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 354 mit dem Titel Sicherheit stärken, russische Atomgeschäfte in der Brennelementefabrik Lingen unterbinden. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat zu beiden Beschlussempfehlungen namentliche Abstimmung verlangt. Beide namentliche Abstimmungen erfolgen gleichzeitig und parallel in der Westlobby. In der Westlobby befinden Sie für beide Abstimmungen entsprechend unterschiedlich gekennzeichnete Urnen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Stimmkarte in die jeweils richtige Urne werfen. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimmen nach der Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind die Plätze der Urnen besetzt? Ich sehe das Zeichen positiv. Das ist der Fall. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Auch für die zweite Abstimmung, auch da ist das Zeichen, dass alles besetzt ist. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 3084 und 3103. Das Ende der Abstimmung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Abstimmungsurnen werden um 15.13 Uhr geschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11.